Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Diese Woche finden aeroradiometrische Messflüge in der Schweiz statt. Dabei messt die nationale Alarmzentrale vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit speziell ausgerüsteten Super Pumas der Schweizer Armee die natürliche und die künstliche Radioaktivität aus der Luft.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Bei diesen Messflügen werden verschiedene Regionen überflogen. Unter anderem rund um Kernanlagen wie Kernkraftwerk Betznau und Leibstadt, sowie das Zwischenlager Zwillag und das Paul-Scherrer-Institut. Das Ziel ist es, Referenzdaten zur Strahlungsbelastung zu erheben und gleichzeitig die Einsatzbereitschaft des Messsystems zu testen. Aber wie genau funktionieren diese Messungen und wie wichtig ist sie für unsere Sicherheit? Mein Name ist Fabio Schmid und die noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit der Christina Poretti. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Fachbereich Radioaktivität, Nationale Alarmzentrale und Ereignisbewältigung und Leiterin der Messorganisation. Frau Poretti, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ein Gruß auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Frau Poretti, warum sind die Flüge nötig, die Sie im Moment durchführen?
Also einerseits brauchen wir solche Flüge, um Messdaten zu gewinnen, Erfahrung zu sammeln und auch Trainingszwecke. Und der andere Hauptgrund ist ja auch, dass wir müssen sicher sein, dass wir einsatzbereit sind. Und das gilt für das Messteam sowie auch für die Ausrüstung.
Also was messen Sie genau? Also es ist ja nicht hoffentlich so, dass jetzt irgendwie Radioaktivität bei einem AKW ausgewichen ist oder so.
Nein, nein. Also grundsätzlich, wir haben einfach einen sehr empfindlichen Detektor, die im Ladebucht vom Helikopter einbauen. Und diese misst grundsätzlich die Radioaktivität am Boden aus der Luft. Und das Ziel ist nicht irgendwie so künstliche Radioaktivität. Wir messen einfach die Radioaktivität und aufgrund der Auswertung können wir eben schauen, was die Ursprung ist von dieser Radioaktivität.
Und wie würden Sie jetzt vorgehen, wenn ein auffälliger Wert gemessen würde?
Also wir können sagen, dass während der Flug, es gibt immer zwei Operatoren von Stabbundesrat NATS, also von unserer militärischen Verstärkung, die in Realtime eine Auswertung durchführen. Und wenn Sie schon während der Flug etwas feststellen, haben Sie die Möglichkeit, mit dem Piloten zu sprechen. Und dann kann man zum Beispiel noch einmal drüber fliegen, um zu schauen, ob irgendwie diese Anomalie wieder gemessen wird. Falls der Fall ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, nachträglich nach dem Flug auch am Boden mit anderen Mitteln diese Anomalie zu überprüfen.
Sie messen ja natürliche und künstliche Radioaktivität. Wo ist da genau der Unterschied?
Natürliche Radioaktivität ist diese, die natürlich vorkommt, wie zum Beispiel dieses im Gestein oder kommt vom Weltall. Hingegen künstliche Radioaktivität ist diese, die durch menschliche Aktivität erzeugt wird, wie zum Beispiel Kernkraftwerke oder Beschleuniger.
Und eben für die künstliche Radioaktivität machen wir ja die Flüge über die genannten Kernkraftwerke. Jetzt, wo fliegen wir drüber, um die natürliche zu messen?
Ja, im Beispiel gerade diese Messkampagne sind wir am Montag im Gotthardmassiv geflogen. Dort sind eben geologisch interessante Gebiete, sehr mit viel natürlicher Radioaktivität, also den berühmten, ich glaube, Uran und Thorium. Und diese sind eben wissenschaftlich sehr interessant, weil es gibt ein starkes Signal und auch für unsere Operatoren sind auch besondere Flüge auch zum Fliegen, auch für die Piloten auch. Sehr hohe Flughöhe und ist eben wirklich spannend, die Auswertung von diesen Gebieten zu machen.
Ohne dass Sie jetzt fest ins Detail müssen, wie verbreitet sich Radioaktivität?
Es gibt verschiedene mögliche Pfade. Also die Radioaktivität, also ich meine, viele kennen, es verbreitet sich hauptsächlich über Luft, also zum Beispiel nach einer Kernanlage, Unfall, verbreitet sich die radioaktive Partikel, je nachdem wie groß sie sind, gehen sie weiter oder weniger weit. Es gibt auch diese, die schneller verschwinden, also auf wissenschaftlich sagt man zerfallen, nachher aufweggehen. Eben Luft ist sicher einer der Hauptpfaden, dann gibt es auch Möglichkeiten via Gewässer oder Boden und eine andere Möglichkeit, die wir auch immer betrachten müssen, ist die Nahrungskette. Das heißt irgendwie, wenn die Kontamination am Boden ist, dann werden irgendwann auch zum Beispiel die Lebensmittel kontaminiert, dann man isst und dann eben in diesem Fall wird eben die Radioaktivität aufgenommen, auch im Körper.
Und Flüge dienen ja vor allem auch eben dazu, um die Einsatzbereitschaft von dem Aeroradiometrie-Team zu testen und auch die Ausrüstung zu testen. Wann kommt denn die Ausrüstung im Ernstfall zum Einsatz?
Sie müssen denken, die Radioaktivität in der Schweiz wird ständig überwacht. Also wir haben automatische Netze, die ständig die Radioaktivität messen und wirklich in 10 Minuten Rhythmus. Das heißt, wenn irgendetwas wäre, sagen wir jetzt in der Schweiz, werden wir das ziemlich schnell merken. Was noch dazu kommt, ist vor allem auch die Nazis international sehr verknüpft und wir haben auch dort bekommen wir sehr schnell Informationen von Ausland sowie auch Messresultate. Und das heißt, eben, wir sehen irgendwann vielleicht, es gibt eine Gefahr, oder? Und eben einen solchen Fall könnte man ein solches Mittel eben zum Beispiel einsetzen. Den Vorteil von diesen Helikoptern einfach, sie erlauben eine flächendeckende, lückenlose und vor allem schnelle Übersicht über die Radioaktivität.
Also eben, wenn so ein Wert jetzt hoch ist und uns gefährdet, aber sie tun die ja wie alle 10 Minuten tun sie das ja wie, sind sie up to date. Aber wenn jetzt einmal so ein Wert würde ihnen es wie ausschiessen, was wäre das Schlimmste, was könnte passieren?
Ja, also grundsätzlich eben, wir haben ziemlich tiefe Alarmwerte und wir haben noch Warnwerte, damit wir eben uns schon vorgewarnt werden, sagen wir so. Und wir haben einfach wirklich Maßnahmen, die innerhalb weniger Stunden auch vor Ort stattfinden können. Das heißt, wenn eine Sonde einen Alarm ausschlägt, oder können wir noch Leute vor Ort schicken und diesen Alarm überprüfen lassen. Haben wir solche Fälle schon gehabt? Ab und zu ist zum Beispiel jemand etwas auf einer Baustelle, die los ist und dort entsteht für die Bevölkerung keine Gefahr, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir vor Ort gehen und diese Werte überprüfen.
Seit wann finden die Flüge eigentlich statt? Und hat es irgendwann mal ein außergewöhnliches Ereignis gegeben während so Testflüge?
Seit 1994 finden diese Messflüge unter die Leitung der NATS. Und das ist eben in die sogenannte Einsatzorganisation Radioaktivität eingebunden, also in diese Messorganisation. Ich kann sagen, in dieser Zeit haben wir nie etwas Außergewöhnliches gehabt. Also wir haben schon Sachen, interessante Sachen gefunden, aber es sind einfach alle im Rahmen, was zu erwarten ist oder was schon bekannt ist. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von vielleicht Cäsium, zum Beispiel im Tessin, oder? Das ist, das Mess können wir immer noch messen. Teilweise sind einfach Spuren auch von Tschernobyl Fallout. Es ist einfach alles schon Sachen, die wir noch erwarten, also im Rahmen, was zu erwarten ist. Also nicht außergewöhnlich so.
Okay. Wie hoch sind die Kosten von diesen Flügen, wenn wir jetzt alle Komponenten mit einrechnen, also Pilot, Messgerät, Spezialist etc.?
Also ich kann sagen, es gibt keine effektiven Kosten für das BAPS. Wir haben eine Leistungsvereinbarung mit der Armee und dort, man muss auch sagen, diese Mittel hat auch verschiedene Zwecke und ein ist auch also für die Armee ein wichtiges Mittel für den Truppenschutz und Truppensicherheit. Und man muss auch denken, es ist auch eine Art Win-Win-Situation, weil ich meine, wir brauchen diese Messwerte, aber die Luftwaffe fliegt, er bildet die Piloten aus. Es sind sehr schwierige Flüge auch für die Piloten und das ist genau ein gutes Training auch für die Piloten. Und die Helikopter müssen auch sowieso fliegen und es ist wirklich auch eine Win-Win-Situation.
Also ist es dann auch schwierig zum Fliegen, weil die Messgeräte extrem schwer sind? Oder was sind da so Details von dem Messinstrument?
Ja, also das Messsystem selber wiegt ungefähr 300 Kilo, also nicht unbedingt wenig. Und was noch dazu kommt, eben der Super Puma ist schon eine ziemlich große Helikopter, hat eine super Leistung, also ich meine vor allem, was die Flugzeit betrifft. Der Punkt ist einfach, um unsere Messungen so gut zu machen und detailliert, also wir haben immer eine konstante Flughöhe, die in der Regel ist 300 Feet, also 90 Meter über Boden. Und das heißt, der Pilot muss eben die Topografie verfolgen. Und das ist nicht unbedingt so trivial und einfach. Dazu gibt es noch, dass wir geben die Gebiete fest, was genau geflogen werden muss. Wir geben sogar die Fluglinien. Und das heißt, er muss die Fluglinie folgen, die Flughöhe folgen. Und eben, das ist auch nicht selbstverständlich.
Was passiert noch mit den Messdaten genau?
Die Messdaten werden schon während der Flug ausgewertet, eben von den Operatoren, die on board sind. Nachher erfolgt eine detaillierte Auswertung am Boden. Das heißt, nach der Landung bekommen wir die Messresultate und wir können innerhalb weniger Minuten die Mission importieren in unserem Laptop am Boden. Danach kann eben eine detaillierte Auswertung durchgeführt werden und ich sage eben innerhalb wenige, also ich meine eine Stunde und so, haben wir schon auch mehr detaillierte Informationen. Unser Ziel ist immer, dass am Ende der Messkampagne, das wäre in dem Fall diese Woche am Freitag, publizieren wir uns schon unseren Kurzbericht mit den Erkenntnissen von dieser Woche und mit allen Messresultaten. Und dazu erfolgt nachträglich noch eine wissenschaftliche Berichte, aber das erfolgt einige Monate später durch das Paul-Scherren-Institut.
Sie haben es vorher kurz erwähnt, Tschernobyl. Jetzt, wie lange kann man so eine Reaktorkatastrophe noch nachmessen?
Das hängt stark von dem Boden ab, also das heißt, wie der Boden sich bewegt. Also ich meine, es gibt zum Beispiel im Waldgebiete ist das öffentlich, also in der Regel, kann man öfter etwas sehen, sagen wir so. In stattlichen Gebieten und so wird sehr schnell verschwindet, wird überdeckt oder abgewaschen. Eben im natürlichen Gebiete, wie eben Waldgebiete, kann man schon lang messen. Man muss denken, die Halbwertszeit, das heißt die Zeit, in der die Aktivität die Hälfte wird, ist 30 Jahre beim Tschernobyl. Und eben jetzt, es ist eigentlich schon eine ganze Halbwertszeit durch. Aber eben, wie gesagt, Spuren von Cäsium kann man immer noch in der Schweiz finden.
Mhm. Das letzte Ereignis, das ich mich erinnere, ist in Australien vor 3 Jahren passiert. Das war ein spektakulärer Fall, wo eine radioaktive Kapsel, glaube ich, verloren gegangen ist. So eine ganz kleine Kapsel. Mögen Sie sich noch an diese Geschichte erinnern? Und wenn ja, können Sie die kurz schnell erklären? Und die Frage so ein bisschen, kann so etwas in der Schweiz auch passieren?
Also zum Punkt, was ist genau passiert? Es geht eigentlich um ein kleines Präparat, die eigentlich transportiert werden musste. Also die Strecke war schon ziemlich lang, also ich glaube mehr als 1000 Kilometer. Und wenn ich richtig im Kopf habe, das Problem war eben aufgrund der Vibrationen haben sich die Schrauben ausgelöst und diese Kapsel ist unbemerkt vom Lastwagen auf die Straße gefallen. Die Quelle wurden tatsächlich später wieder gefunden mit Messgerät eben, weil sie hat eigentlich stark bestrahlt. Was zu sagen ist, dass ich bin der Meinung, dass etwas so sollte in der Schweiz nicht passieren oder kann oder darf nicht passieren sowieso und sollte auch nicht, weil wir haben sehr strenge Vorgaben für den Transport. Also ich meine, es muss sowieso alles deklariert sein und sobald auch große Quellen, es gibt auch eine Polizeibegleitung und. Also die Vorgaben sind wirklich sehr streng. Und ich meine, ich glaube, viele Leute in der Welt fragen sich, wie kann es sein, dass etwas so passiert ist. Und so oder so kann ich auch noch sagen, wir haben auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Kantonen. Sie sind teilweise auch mit Messgeräten ausgerüstet. Wenn wirklich etwas so wäre, ich meine, könnten wir auch sehr schnell auf dieser Ebene eine Suchaktion starten. Aber ich erwarte wirklich nicht, dass etwas so in der Schweiz passieren könnte.
Wie gut wäre die Schweiz eigentlich auf ein nicht erwartetes nukleares Ereignis vorbereitet?
Ich habe vorher gesagt, die Radioaktivität wird in der Schweiz ständig überwacht. Dazu haben wir noch, wenn etwas passiert, die Möglichkeit, mobile Messmittel aufzubieten von verschiedenen Partnerorganisationen. Es sind einfach alle Partner, die normalerweise schon täglich mit Radioaktivität zu tun haben und dass wir haben so in eine Organisation eingebunden, dann, dass wenn etwas ist, können wir sie schnell aufbieten. Und wir üben wirklich jährlich mit ihnen und das Ziel ist wirklich, dass wir eine sehr schnelle Reaktionszeit haben. Also es gibt gewisse Mittel, die innerhalb einer Stunde wirklich 365 Tage abwartbereit sind und können eben der Standort sehr schnell erreichen. Die NAZ verfolgt auch ständig die Lage, national und international. Und eben, das heißt, auch diese Vorsorge spielt auch eine wichtige Rolle.
Aber was wäre denn die grösste Gefahr, die jetzt realistisch in der Schweiz könnte passieren?
Also hier erlaube ich mich auf unsere nationale Risikoanalyse, die das BAPS vor kurzem auch publiziert hat, die Version 25. Und dort ist es so, dass es gibt zwei Szenarien, die ich meine, man nennen kann. Das ist eben die Pandemie und die Strommangellage sind im Moment die höchsten Risiken, die wurde so beurteilt, dass es sind die höchsten Risiken für die Schweiz. Um diese Schlussfolgerung zu erreichen, hat das BAPS eben das Ganze analysiert, eben mit nationalen und internationalen Erfahrungen und eben auch nachher auch die potenziellen Schäden beurteilt.
Frau Poretti, danke Ihnen vielmal für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Ja, danke. Ich bedanke mich für das Interesse. Sehr spannend und bis ein anderes Mal.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann folge uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.